Aus dem Lalita Vistara Sutra. Als nun Siddhartha Gautama, der zukünftige Buddha, in der königlichen Karosse durch das östliche Stadttor hinausfuhr, sah er am Wegesrand einen abgezehrten Greis, dessen Glieder von hervortretenden Adern überspannt waren. Seine Zähne zeigten Lücken, Runzeln überdeckten den Körper und seine Haare waren ergraut. Dazu war er krumm und schief wie ein Dachgestühl. Die Kraft der Jugend war von ihm geflohen und aus seiner Kehle kamen nur noch krächzende Laute. Sein Körper hing nach vorne über. Dazu stützte er sich auf einen Stab und zitterte an allen Körperteilen und Gliedern. Als Siddhartha diesen alten Mann bemerkte, sprach er zu seinem Wagenlenker: Was ist mit diesem schwachen, kraftlosen Mann, der ganz aus dürrem Fleisch und verdorrtem Blut, aus Haut und Sehnen zusammengesetzt scheint? Der weißen Haares, voller Lücken in den Zähnen, abgemagert und auf einem Stock gestützt, mühsam und strauchelnd daherkommt. Der Wagenlenker antwortete: Dies ist, o Herr, ein Mann, den das Alter überwältigt hat, dessen Sinnesvermögen nachlassen und dessen Kraft und Stärke hin ist. Verachtet von seinen Verwandten, ohne jemanden, der ihn schützt, körperlich unfähig, ließ man ihn im Walde zurück, wie man ein wertloses Stück Holz fortschleudert. Da sprach Siddhartha: Sage mir treulich, sind dies Eigenschaften, die nur in seiner Familie erblich sind, oder ereilt dieser Zustand auch alle anderen Wesen? Hören will ich, wie es in Wahrheit darum steht, und dann von Grund auf darüber nachdenken. Der Wagenlenker antwortete: O Herr, das Alter ist keine Eigenschaft einer bestimmten Familie oder eines besonderen Landes. Nein, es vernichtet die Jugend jeglichen Geschöpfes. Auch deine Eltern, Verwandten und Angehörigen wird es nicht verschonen. Es gibt keinen Ausweg für irgendjemand. Und Siddhartha sprach: O wie jämmerlich, Wagenlenker, ist es dann bestellt, um die Einsicht der unerleuchteten, törichten Wesen, die da infolge ihrer Jugend von Übermut trunken, das Alter nicht sehen. Wende schnell den Wagen, ich will wieder nach Hause zurückkehren. Was sollen mir Spiele und Liebesvergnügungen, wenn das Alter auch von mir Besitz ergreift? Daraufhin ließ Siddhartha den Wagen wenden und kehrte in die Stadt zurück. Ihr könnt euch bequem hinsetzen, aber rechnet damit, dass ich euch in einigen Minuten auffordern werde, wieder den Meditationssitz einzunehmen, da wir dann eine kurze geführte Meditation durchführen werden, die ich mit der Handglocke einleite. Was ich zitiert habe, ist eine Passage aus dem Lalita Vistara Sutra, das im 2. Jahrhundert nach Christi Geburt, also 700 Jahre nach Buddhas Geburt, in Indien entstand. Das Sutra ist eine Art Biografie des gottähnlich dargestellten Siddhartha Gautama Buddha und ist im Volksbuddhismus sehr populär. In dem Sutra wird die Legende erzählt, wie bei der Geburt des Königssohns Siddhartha geweissagt wurde, dass dieser entweder ein großer König oder ein großer Weiser werden würde, da sein Vater ihn als Erstgeborenen zu seinem Nachfolger, also zu dem Kronprinzen, ausersehen hatte, sorgte er dafür, dass Siddhartha Gautama von allem Leid der Welt ferngehalten wurde und in einer königlichen Scheinwelt aufwuchs. Diese Scheinwelt konnte so lange aufrechterhalten werden, bis es zu der ersten Ausfahrt des Siddhartha kam, bei der er angeblich zum ersten Mal dem Phänomen Alter begegnete. Also das Ganze ist eine Legende, die uns etwas sagen will, dazu aber später. Kürzlich las ich in einer medizinischen Fachzeitschrift, dass 9 Männer in den USA für einige Monate mit einer Kombination von Somatotropin, Dihydroepiandrosteronacetat und Metformin behandelt wurden. Dadurch sei ihre Lebenszeituhr um 2,5 Jahre zurückgestellt worden. Wo ständen wir heute, wenn dem Buddha diese Behandlung auch zur Verfügung gestanden hätte? Und wenn er nicht nur einige Monate, sondern ununterbrochen behandelt worden wäre? Hätte Buddha dann überhaupt ausrufen können, was sollen mir Spiele und Liebesvergnügungen, wenn das Alter auch von mir Besitz ergreift? Hätte er dann die erste edle Wahrheit entdecken können, die da heißt, das Leben ist Leiden? Zum Glück unternahm der Siddhartha noch weitere Ausfahrten, bei denen er mit dem Phänomen Krankheit und Tod konfrontiert wurde. Glücklicherweise, Fragezeichen, muss man sich fragen, wäre es denn ohne Alter, Krankheit und Tod bei Siddhartha Gautama geblieben und es gäbe keinen Buddha und keinen Buddhismus? Lasst euch einmal kurz auf diese Annahme ein. Gäbe es ohne Altern, Krankheit und Tod kein Leiden? Und gehen wir noch weiter, gäbe es ohne Ungerechtigkeit, Entbehrung, ohne Gewalt auf der Welt und so weiter, gäbe es dann kein Leiden? Dazu sollten wir uns erstmal die erste edle Wahrheit, die Buddha gesagt hat, genau anschauen, nämlich das Wort Leiden. Das ist die Übersetzung des Pali-Wortes Dukkha. Und Dukkha bedeutet in etwa wertlose Hohlheit, also etwas, was hohl ist. Und Hohlheit kann man auch mit Narbe übersetzen, also eine wertlose Narbe. Eine Narbe, die wertlos ist, weil sich die Achse, die sich in der Narbe dreht, eben nicht richtig dreht, weil das immer nicht richtig funktioniert. Und ich übersetze deshalb die erste edle Wahrheit des Buddha so: Wir erfahren unser Leben als etwas, das unrund läuft und immer wieder Unfrieden in uns erzeugt. Also unabhängig von Alter, Krankheit und Tod neigt unsere normale, unsere standardmäßige Lebenseinstellung dazu, in uns unbefriedigt sein zu erzeugen. Selbst wenn wir unsterblich wären und alles, was uns die Welt anbietet und wir bei vernünftiger Sicht der Dinge erreichen können, selbst wenn also alles möglich wäre, würde immer wieder unbefriedigt sein in uns entstehen. Unsere Gedanken und Gefühle gehen auf und ab und immer wieder empfinden wir Glück und dann wieder Unglück, selbst wenn Alter, Krankheit und Tod, wenn es das nicht gäbe. Warum ist das so? Aber dazu habe ich schon ganz viele Vorträge gehalten, das will ich heute nicht erörtern. Heute möchte ich mit euch zusammen anschauen, was diese Legende uns eigentlich sagen will. Es ist zwar eine Legende, aber sie hat eine Botschaft für uns. Die Legende mit den 3 Ausfahrten und hier die Ausfahrt, bei der Buddha den alten Mann trifft. Diese Legende wird uns deutlich machen, dass unser Älterwerden und damit auch unsere Vergänglichkeit und unser Tod, dass das machtvolle buddhistische Lehrmeister sind. Machtvoller als derjenige, der gerade zu euch spricht, oder als jeder andere buddhistische Lehrer. Wir brauchen uns nur diese Unvorstellbarkeit unseres eigenen Todes anzuschauen. Vor einigen Tagen, da habe ich achtsames Gehen, bewusstes Gehen im Bürgerpark geübt. Und es war überraschend friedlich. Die Luft war mild, die Sonne hat nicht gestochen. Es war ein bisschen bedeckter Himmel, ab und zu kam ein bisschen wärmende Sonnenstrahlen durch. Und anstatt nun ganz bewusst zu gehen, kamen dann so Gedanken bei mir, ach, wie ist das doch einfach toll. Wieso kann das nicht immer so sein? Wieso muss ich denn irgendwann abtreten von der Bühne und kann das nicht mehr erleben? Das ist doch irgendwie nicht in Ordnung. Wie kann es sein, dass ich, der ich jetzt gerade dieses so schön erlebt, dass ich auf einmal nicht mehr da bin? Also auch wenn für einige von euch der Tod vielleicht noch ganz weit weg ist, aber also wenigstens statistisch gesehen, altern tun wir alle. Außer ihr habt gerade im Moment diese Kombination aus Dihydroepiandrosteronacetat-Somatropin und Metformin eingenommen. Könnte ja sein, aber ich glaube, es will sich gerade im Moment keiner outen. Das ist im Moment auch nur bei Männern wirksam, bei Frauen gibt es da noch keine Hinweise für. Über die Nebenwirkungen rede ich jetzt mal gar nicht. Also will sich keiner outen, dann kann ich sagen, für euch alle gilt das, ihr werdet jeden Augenblick älter. Älter werden ist ein Tod auf Raten. Ganz allmählich altern wir zu dem Tode hin. Mal schneller, mal langsamer, oft unbemerkt. Aber selbst der 10-Jährige altert. Bei dem 10-Jährigen beginnt die Augenlinse schon zu verhärten. Die Altersweitsichtigkeit beginnt zwischen dem 6. und 10. Lebensjahr. Da ist aber noch 40 Dioptrien, das ist jetzt ein Fachbegriff, müsst ihr euch merken, da hat man noch 40 Dioptrien Zoom. Und wenn man dann auf einmal 60 Jahre alt ist, dann ist der eigene Zoom auf eine Dioptrie zusammengeschrumpft und dann will man auf einmal eine Lesebrille haben. Also auch bei dem 10-Jährigen fängt es schon an, die Gelenke fangen schon an zu verhärten und so weiter und so weiter. Altern ist ein Tod auf Raten. Und manchmal erleben wir Momente, in denen uns unsere Endlichkeit blitzartig bewusst wird. Mich traf dieser Blitz, als ich mit 38 Jahren die Diagnose idiopathische Lungenfibrose erhielt. Die Überlebensdauer war damals, die Lungentransplantation war noch nicht so gut eingeführt, betrug damals 3 bis 5 Jahre. Aber wie ihr seht, war die Diagnose falsch. Aber darum geht es jetzt gar nicht. Sondern es geht darum, was ich damals erlebt habe. Und zwar, das Leben ist endlich. Und das Besondere dabei ist, mein Leben ist endlich. Das ist eine ganz andere Entdeckung, als wenn man sagt, das Leben ist endlich. Mein Leben ist endlich und zwar ziemlich bald. Jetzt ist meine Frage, ob ihr auch solch eine Erfahrung kennt. Und es muss keine blitzartige sein, sondern es kann auch sich langsam entwickelt haben. Und dazu möchte ich, dass ihr kurz euer Meditationssitz wieder einnehmt. Erinnert euch an einen Moment, wo euch die Endlichkeit eures Lebens ganz bewusst wurde. Wenn euch kein spezieller Moment erinnerlich ist, dann macht euch das jetzt ganz klar. Mein Leben strebt unerbittlich seinem Ende mit Alter und Tod zu. Was ist das jetzt für ein Gefühl? Mein Leben strebt unerbittlich seinem Ende mit Alter und Tod zu. Spürt in dieses Gefühl tief hinein. Es kann morgen um 12 Uhr vorbei sein. Gleich komme ich zum Ende. Ich nehme an, dass auch die Jungen unter euch sich das Phänomen Altwerden und eure Endlichkeit, dass ihr euch das gut vorstellen konntet. Altwerden und Tod sind doch relativ eng miteinander verbunden, weil uns dann immer näher vor Augen geführt wird, wie bald es vorbei ist, obwohl es für uns alle morgen Schluss sein kann. Also, ich glaube, wir können uns das alle gut vorstellen. Für Kinder ist das Phänomen Tod und das Phänomen Älterwerden schwierig zu verstehen. Das hängt bei jedem Kind, ist das ein unterschiedliches Alter, wo sie das verstehen können, aber sagen wir mal jetzt, Kinder können das erstmal nicht so gut verstehen. Und erinnert euch mal an eure eigene Kindheit. Wie attraktiv war damals das Älterwerden? Also abgesehen von vielleicht einzelnen Situationen, ich erinnere mich da an eine Situation, wo meine Mutter dann sagte, dazu bist du aber viel zu alt. Und dann habe ich geantwortet, ich will gar nicht alt und älter werden. Aber jetzt mal davon abgesehen, ist natürlich das Älterwerden hat offensichtlich in manchen Lebenssituationen seinen Reiz, seinen großen Reiz. Altwerden, Älterwerden bietet die Möglichkeit zu mehr Autonomie, mehr Kraft, mehr Intelligenz, mehr Durchhaltevermögen, spannende neue Erfahrungen wie Sex und Führerschein und solche Sachen. Aber das sind alles Dinge, die später im wirklichen Alter dann wieder abnehmen. Wie das Lalita Vistara Sutra das ja auch beschreibt. Dies ist, o Herr, ein Mann, den das Alter überwältigt hat, dessen Sinnesvermögen nachlassen und dessen Kraft und Stärke hin ist. Und weiter heißt es dann im Lalita Vistara Sutra, verachtet von seinen Verwandten, ohne jemanden, der ihn schützt, körperlich unfähig, ließ man ihn im Walde zurück, wie man ein wertloses Stück Holz fortschleudert. Dieses Gefühl des wertlosen Stück Holz ist, glaube ich, ein ganz schlimmes Erlebnis, wenn man wirklich alt ist und das wirklich einem passiert. Natürlich ist es genauso gut für einen jungen Menschen schrecklich, wenn man sich als wertloses Stück Holz fühlt. Dieses rein Materielle lässt sich heute ziemlich gut, wenigstens weitgehend beheben. Es gibt eine Pflegeversicherung, Sozialversicherung. Es ist nicht ganz so dramatisch, wie das in Indien vor über 2000 Jahren war. Aber was die Renten- und Pflegeversicherung natürlich nicht beheben kann, das ist der schmerzhafte Verlust der Autonomie im hohen Alter. Was hoffentlich, das gilt natürlich nicht nur fürs hohe Alter, sondern auch, wenn man eine schwere Erkrankung durchmacht und auf einmal an den Rollstuhl gebunden ist und solche Dinge. Also was das nicht beheben kann, ist dieser Verlust an Autonomie. Und das Einzige, was hoffentlich bis zuletzt zunimmt, das ist die Erfahrung und eine gewisse Abgeklärtheit. Und das erklärt auch daran, da gibt es große Untersuchungen darüber, dass die über 60-Jährigen tatsächlich am zufriedensten sind. Eine typische Aussage dafür, die ich auch wie vieles andere aus diesem Vortrag habe ich aus einem bestimmten Buch genommen, und zwar das Buch des Zen-Meisters Louis Richmond mit dem Titel Die Zeit ist ein großer Lehrer. Und in dem Buch zitiert er eine Frau, die sagt, was ich alles wollte, als ich jung war, es machte mich verrückt. Jetzt interessiere ich mich nicht mehr so für die Sachen, die ich ohnehin nicht mehr haben kann. Leider konnte ich meinen Kindern mit solchen Argumenten nicht kommen. Denn für sie galt der Ausspruch von George Bernard Shaw, sein herrlicher Ausspruch, ich sage ihn zweimal, damit sich auch richtig den auf der Zunge zergehen lässt. Warum bekommt der Mensch die Jugend in einem Alter, in dem er nichts davon hat? Warum bekommt der Mensch die Jugend in einem Alter, wo er nichts davon hat? Das ist eigentlich genau das Gleiche, was Buddha auch sagt. Oh, wie jämmerlich ist es dann bestellt um die Einsicht der unerleuchteten, törichten Wesen, die da infolge ihrer Jugend von Übermut trunken das Alter nicht sehen. Wende schnell den Wagen, ich will wieder nach Hause zurückkehren. Was sollen mir Spiele und Liebesvergnügungen, wenn das Alter auch von mir Besitz ergreift? Also, ich kann euch beruhigen, im Zen wird das nicht so gesehen, dass die Lösung nun darin besteht, jeglichen Spielen und Liebesvergnügungen zu entsagen. Sondern es geht im Zen darum, sich nicht, unter anderem darum, sich nicht für die Sachen zu interessieren, die man ohnehin nicht haben kann. Das ist also eine wichtige Sache im Zen. Denn tatsächlich wird natürlich mit zunehmendem Alter werden die Herausforderungen größer und ständig geht, also jeden Tag oder jeden Monat erleben wir dann auf einmal oder jedes halbe Jahr, dass auf einmal irgendetwas körperlich nicht mehr so gut geht oder gar nicht mehr geht, was früher gar kein Problem war. Und auch geistig muss man auch zugestehen. Also wenn ich mit meinen Kindern, wenn wir ein neues Gesellschaftsspiel, die Kinder sind natürlich jetzt schon groß, 21 und 25, und wenn ich mich denen dann zusammensetze und wir lernen, haben ein neues Gesellschaftsspiel, Da gibt es auch so Spielecafés, dann setzt man sich zusammen und die haben nach einer Viertelstunde irgendwie alles kapiert und dann höre ich bestimmt 10-mal, Papa, das ist doch ganz klar, wieso verstehst du das nicht? Also da merke ich dann, das ist auch da, nicht mehr ganz so zack, zack geht wie früher. Und auf dem Nachtschränkchen, da sammeln sich mittlerweile die Hörgeräte, die Orthesen, also die Handgelenksbandagen, die Tabletten, Lesebrillen und so weiter und so weiter. Irgendwann wird der Nachtschrank zu klein. Man muss auch sagen, dass gute Freunde und Bekannte sterben weg und es ist nicht mehr so einfach, wie ein Student oder wie in der Schule, zack, zack, neue Leute kennenzulernen. Und was man sich auch sagen kann, das trifft auf mich jetzt nicht mehr so ganz zu, man könnte sich auch sagen, und einige Leute im Alter tun das auch so, die sagen sich, mein Leben ist nicht so verlaufen, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Also wenn ich das auf mich beziehe, ich habe mein Theaterwissenschaftenstudium nicht zu Ende geführt richtig und ich bin nicht Schauspieler geworden und nicht Opernsänger und solche Dinge, die ich gerne geworden wäre, aber ich kann damit gut leben. Aber es gibt Sachen vielleicht, die man irgendwie dann nicht erledigt hat. Es bringt natürlich dann gar nichts, wenn man dann 70 ist oder 60 und dann sich sagt, was man alles noch nicht erledigt hat oder man nicht mehr erledigen kann. Wovor ich Angst habe, das ist, dass ich mit zunehmendem Alter so werde, wie meine Mutter in ihren letzten Lebensjahren war. Nämlich engstirnig, verbiestert und sogar garstig. Also vielleicht bin ich jetzt schon so, also wenn meine Frau mal ganz sauer ist auf mich, dann wirft sie mir das jetzt schon vor. Ich wäre so wie meine Mutter. Das ist natürlich so die fieseste Sache, die man sagen kann. Die Sache ist die, wenn diese Engstirnigkeit, Verbiesterung und auch diese Garstigkeit, wenn das auf einen wirklich echten zerebralen Gehirnabbau zurückzuführen ist, dann können wir dann auch gar nichts mehr daran ändern. Dann ist das Schicksal. Allerdings zeigt sich, und ich glaube, viele kennen das auch, haben das schon erlebt, es zeigt sich, dass im Alter genau die Charakterzüge und sich die Verhaltensweisen, die man sich antrainiert hat im Laufe des Lebens, die man praktisch bei sich selber kultiviert hat, die man genährt hat, dass sich die im Alter immer stärker zeigen. Die werden immer mehr geschärft, die werden immer mehr akzentuiert. Und insofern können wir schon jetzt, jeder von uns kann jetzt schon vorsorgen, indem er sich jetzt zum Beispiel Großzügigkeit, Mitgefühl und andere positive Geistesfaktoren antrainiert, einübt. Natürlich am besten durch eine spirituelle Übung, dass es nicht von außen aufgesetztes Mitgefühl ist, sondern dass es von innen herkommt. Also wir können schon etwas beeinflussen, durch unsere jetzige Übung. Nicht alles, das hatte ich auch schon gesagt. Wenn wir nach dem dritten Schlaganfall, der bestimmte Zentren im Gehirn zerstört, dann kann es sein, dass bestimmte Geistesfaktoren, Verhaltensweisen einfach weg sind. Aber das hoffen wir ja nicht. Und außerdem gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die wir jetzt schon üben können. Also da gibt es also Untersuchungen drüber. Ich beziehe mich jetzt wieder auf das Buch von Richmond, aber ich habe das auch schon woanders gelesen. Also nicht nur, dass wir uns gesund ernähren und vernünftig leben und Sport treiben, sondern auch andere Faktoren sind sehr wichtig. Zum Beispiel Aufenthalte in der Natur. Die Natur hält uns irgendwie jung. Und ein aktives spirituelles Leben. Da gibt es auch Untersuchungen drüber. Die Pflege gesunder Beziehungen und was auch sehr hilfreich ist, ist der Dienst an anderen. Der Dienst an anderen, da fällt mir zu ein, dass ich ja schon erwähnt habe, neben den vielen Nachteilen des Älterwerdens, gibt es ja immerhin diesen Vorteil oder Gewinn im Alter, dass man mehr Lebenserfahrung hat. Nun ist das in der heutigen Gesellschaft diese Lebenserfahrung in vielen Bereichen, gerade im beruflichen Bereich, immer weniger wert. In früheren Zeiten, da war das anders. Da waren die Alten diejenigen, die am meisten Wissen angesammelt hatten und deswegen auch gern angezapft wurden, ihr Wissen und genutzt wurde von den Jungen. Dieser Erfahrungsvorsprung hat in solchen Bereichen heutzutage kaum noch einen Wert. Die Zeit ist so schnelllebig geworden. Und diese Erfahrungen, die werden oft als hinderlich empfunden. Also ich sehe das, höre das immer wieder von meinen Kindern, dann höre ich auch von meinen erwachsenen Kindern: Papa, du weißt ja gar nicht, wie das heutzutage abläuft. Also da hat man schon wieder Spiegel vorgehalten, du kriegst nicht mehr mit, wie heute das Leben läuft. Also sowas ist nicht mehr so hilfreich. Was aber trotzdem auch im Alter noch hilft, das ist im psychosozialen Bereich. Da können die Alten immer noch den Jungen was geben, durch ihre Gelassenheit, durch ihre Akzeptanz, wie sie selber sind. Besonders wenn sie auch das auch in einem Dienst an den anderen sich zeigt. Also gerade in den Zuwendungen zu den anderen können Alte viel leisten und auch viel für ihre eigene Gesundheit tun. Ich erinnere mich da an Oma Maria. Das war nicht meine Oma, sondern die Schwiegermutter der Tante meiner Ehefrau. Also meine Schwieger-Großtante, ist egal. Also Oma Maria. Die Familie hatte eine Pferdepension und viel zu tun. Als ich Oma Maria kennenlernte, war sie 84 Jahre alt, ziemlich rüstig. Und ihre wichtigste Aufgabe war immer, das Essen musste um 12 Uhr auf dem Tisch stehen. Bei so einer Pferdepension, das ist ähnlich wie im Bauernhof. Morgens um 5 steht man auf und macht die ganze Arbeit und um 12 muss gegessen werden, also sonst fallen die tot um. Und das war der Dienst von Oma Maria an der Gemeinschaft. An der Gemeinschaft von Tante Gisela, Onkel Remming und 2 oder 3 Pferdepfleger, die auch immer noch verfüttert werden mussten. Und diese Aufgabe hielt Oma Maria am Leben und machte sie zufrieden. Ich will jetzt hier so eine bäuerliche Gesellschaft nicht verherrlichen. Es gibt ja genügend Beispiele auch von Quälgeistern auf dem alten Teil, die den jungen Bauern das Leben schwer machen. Bei Oma Maria war der Vorteil, dass sie von Pferdezucht keine Ahnung hatte und da auch nicht reinreden konnte. Aber wir können die Zeit nicht zurückdrehen. Diese Großfamilien, wo die Alten bei den Jungen noch leben, mit allen Vor- und Nachteilen, die sind heutzutage doch sehr selten. Und wir müssen uns selber rechtzeitig um einen Dienst an der Gesellschaft und um Straßen und Hausgemeinschaften und so weiter kümmern, in der wir auch im Alter in Gesellschaft bleiben. Das ist wichtig. Im Alter in Gesellschaft bleiben und gefordert werden. Denn gerade das gefordert werden ist es auch. Dieser Dienst an den anderen bedeutet nämlich auch eine Verpflichtung. Wir müssen uns dann auch mit Situationen auseinandersetzen und mit Menschen, die sind ja immer die anstrengendsten. Ne? Also was Technisches ist ja nicht so anstrengend, aber unsere Mitmenschen sind immer das Anstrengendste. Und wir müssen uns dann auch mit Menschen auseinandersetzen, die uns nicht gefallen. Und das immer wieder. Beim Dienst an den anderen. Und das hält jung. Es hält nicht jung, wenn wir uns in unser Schneckenhaus zurückziehen und sagen, ich mache das, richte das alles so ein, dass es alles genau nach meiner Nase läuft. Da haben wir überhaupt kein Trainingsfeld mehr. Auch im Zen und gerade im Zen-Sinne nicht mehr. Wir brauchen ja die Herausforderung, dass es eben nicht so läuft, wie wir wollen. Der Vorteil ist natürlich, dass man sich, wenn man Rentner ist, sich zumindest den Rahmen selber aussuchen kann. Man muss dann nicht mehr als Postverteiler arbeiten oder so, sondern man kann sich genau aussuchen, ob man in der Obdachlosenhilfe was tun will oder Zen in der Justizvollzugsanstalt anbieten will oder irgendetwas. Oder im Zen-Kreis Dienst an anderen ausübt. Der Dienst an den anderen hat den großen Vorteil, dass er uns auch herausfordert. Das war bei Oma Maria sicher auch so, die wird auch nicht jeden Tag große Lust gehabt haben, immer wieder zu kochen, aber es war ihre Aufgabe. Nun ist der Dienst an den anderen natürlich für jede Altersgruppe zu empfehlen, das ist klar. Das haben auch einige Industriekonzerne entdeckt, die bieten oder verpflichten ihre obersten Manager dazu, dass sie eine Woche pro Jahr in irgendeinem sozialen Dienst tätig sind, wie es dann heißt, damit sich ihr Blick weitet. Aber im Alter ist der Dienst an den anderen bekommt eine ganz besondere Dimension. Das ist die Dimension des Zurückgebens. Ich erinnere mich da an eine buddhistische Hochzeitszeremonie, die zusammen mit der ganzen Sangha, mit der damaligen Sangha hier in der Sendo stattfand, nämlich als meine Frau und ich geheiratet haben, buddhistisch. Die Sendo war gerammelt voll und von dem damaligen Zen-Lehrer Reishin Wolf-Dieter Nolting wurden meine Frau und ich dann aufgefordert, mehrere Niederwerfungen durchzuführen, also Sampais, in denen wir unseren Eltern, Großeltern, unserer Gesellschaft und der ganzen Erde gedankt haben dafür, dass wir überhaupt da sind und mittlerweile heiraten konnten. Und in dieser Art gilt das natürlich noch viel mehr für alte Menschen wie ich zum Beispiel, der kurz davor steht. In einem Monat bin ich 62 und ich habe diese 62 Lebensjahre, wenn ich es genau betrachte, unzähligen anderen Menschen, Tieren und Pflanzen zu verdanken. 62 Jahre lang haben andere dazu beigetragen, ich selber auch, aber andere, viele andere haben dazu beigetragen, dass ich hinreichend zu essen, zu trinken, ein Dach über den Kopf und so weiter. Beziehungen hatte, erfüllende Beziehungen habe, Freundschaften und einfach nette Bekannte und so weiter. Da tragen und haben und tragen immer noch unheimlich viele Menschen dazu bei. Und deswegen empfinde ich diesen Dienst an den anderen auch als Zurückgeben. Und je älter man wird, desto mehr ist zurückzugeben. Denn zurückzugeben an die ganze Erde, die uns schon so lange getragen, vielleicht kann man auch sagen, die uns schon so lange ertragen hat. Und der Dienst an anderen kann dazu führen, dass wir unser Alter nicht als eine Zeit des Verfalls, sondern als eine Zeit der Erfüllung erleben, die uns neben den gelegentlichen Demütigungen im Alter, die es natürlich gibt, die uns Freude bringen mag. So wie ein Apfelbaum, als wenn er Bewusstsein hätte, Freude hat, dass seine Äpfel geerntet werden. Nach dem ganzen Jahr des Wachstums. Also wenn wir den Dienst an anderen üben, dann müssen wir natürlich darauf schauen, dass wir das auch bewusst und achtsam tun. Wir geloben ja immer, dass wir alle Wesen retten wollen. Wenn wir alle Wesen retten wollen, müssen wir natürlich darauf achten, dass wir nicht alle Wesen minus einem Wesen retten, nämlich dem einen Wesen, man selber. Also das alles immer in angemessenem Maß und immer daran denken, dass man selber auch zu retten ist. Um das Ganze abzurunden, möchte ich zum Schluss noch eine kleine geführte Meditation machen. Morgen gibt es dann noch mehr zum Thema Alter. Aber jetzt nochmal eine kleine Meditation. Eine Metta-Meditation. Möge ich mit zunehmendem Alter freundlich zu mir sein. Möge ich mit zunehmendem Alter Freude und Leid annehmen. Möge ich mit zunehmendem Alter glücklich und in Frieden sein. Mögen wir alle mit zunehmendem Alter freundlich zu uns sein. Mögen wir alle mit zunehmendem Alter Freude und Leid annehmen. Mögen wir alle mit zunehmendem Alter glücklich und in Frieden sein. Mögen alle Wesen mit zunehmendem Alter freundlich zu sich sein. Mögen alle Wesen mit zunehmendem Alter Freude und Leid annehmen. Mögen alle Wesen mit zunehmendem Alter glücklich und in Frieden sein. Diese Metta-Meditation kann man natürlich immer wieder sich sagen. Aber für heute reicht es erstmal und ich danke für eure Aufmerksamkeit.